Herzlich willkommen zur 32. Folge von Fenster zum Leben mit Harald von Kompass GBL. Mein Thema heute: Traumatisierung Teil 2. Diejenigen, die Teil 1 gehört haben, haben hoffentlich etwas damit anfangen können. Es würde mich sehr freuen. Zu Beginn von Teil 2 wiederhole ich deshalb nochmal meine Form einer Trauma-Kurzbeschreibung. Ein Trauma bedeutet für mich, ich erlebe etwas, das mich überfordert, bedroht. Ich fühle mich hilflos, ohnmächtig und handlungsunfähig. Ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Alle in mir angelegten Möglichkeiten, mich zu schützen, funktionieren nicht mehr. Ich weiß nicht mehr weiter. Soweit dazu. Das bedeutet, ich bleibe immer wieder in den nicht verarbeiteten Situationen emotional stecken. Und die unverarbeiteten Gefühle tauchen beim geringsten Anlass blitzschnell auf und überfluten mich. Aber diese Gefühle passen nie zu der aktuellen Situation. Da ich das selbst nicht verstehen kann, was da in mir passiert, ist es auch schwierig, es jemand anderem zu erklären. Und wer das dann schon einmal versucht hat, stellt fest, dass es auch für die anderen schwierig ist zu verstehen. In mir selbst zum Beispiel passiert dann, mein Körper reagiert mit Übelkeit, Herzrasen, Luftnot, Schwitzen oder Kälte, Enge in der Brust, Kloß im Hals und so weiter. Zittern, was zum Stressabbau wirklich hilfreich ist, unterdrücke ich sogar, um Fragen zu vermeiden. Dabei wäre dieses Zittern zulassen hilfreich, um die aufgestaute Energie, die eingefroren ist, abzubauen. Aber das wäre ein anderes Thema. All die geschilderten Dinge haben natürlich Folgen für mein Leben. Hier nur eine kurze Auflistung davon, wie sich zum Beispiel emotionaler Missbrauch in der Kindheit beim späteren Erwachsenen auswirken können. Wer das erlebt hat, hat keinen eigenen Plan fürs Leben, Klammer auf, tut also, was die anderen vorgeben, Klammer zu. Oder will es den anderen immer recht machen, Klammer auf, das kann zu seiner Hauptbeschäftigung werden, Klammer zu. Oder er zieht die Schuld immer auf sich, Klammer auf, erfüllt so eine Funktion, die er als Kind erfüllen musste, jetzt auch als Erwachsener, Klammer zu. Hat ein hohes Kontrollbedürfnis, Klammer auf Grund, ermöglicht sich so Sicherheit und Schutz vor eventuell angstauslösenden Situationen, Klammer zu. Neigt nicht selten zum Perfektionismus, Klammer auf, 100% sind für diesen Menschen immer zu wenig, Klammer zu. Oder es gibt auch Angst vor zu viel Nähe, Klammer auf, die zwar gleichzeitig erwünscht ist, aber nicht zugelassen werden kann, also Ambivalenz, Klammer zu. Sich selbst zu lieben, Klammer auf, scheint unmöglich. Daher ist es für diese Menschen einfacher, sich um die anderen zu kümmern, denn daran sind sie sehr gut, weil sie das über Jahre hinweg erfolgreich geübt haben, Klammer zu. Gefühle wie Wut und Zorn, Klammer auf, sind tief vergraben. Sie sind konfliktscheu. Sie kämpfen für Harmonie um jeden Preis. Ich wiederhole die letzten Worte, weil das so gravierend ist. Um jeden Preis. Klammer zu. Die Grundhaltung ist oft Angst und Kontrolle. Klammer auf, weil Vertrauen fehlt. Und Liebe, vor allen Dingen auch Selbstliebe, fehlt im Leben dieser Menschen fast überall. Klammer zu. Dann gibt's noch zum Schluss Identitätsverlust. Klammer auf heißt, wer bin ich? ich bin nicht gut genug. Jemanden wie mich kann man nicht lieben. Das ist die eigene Überzeugung und sie ist eine Lüge, Klammer zu. Soweit zu den Aufzählungen. Diese beschriebenen Muster haben sich im Kind als vermeintlich schützende Lösungen im Belastungszentrum des Gehirns bei jeder Wiederholung in Form stärker werdenden neuronalen Verknüpfungen verfestigt. Man muss sich diese neuronalen Verknüpfungen vorstellen, wie anfangs ein Faden, der dann immer dicker wird wie ein Seil. Und das passiert, da das Unterbewusstsein 1 Million Mal schneller ist, wie unser bewusstes Denken. Daher sind 85% der meisten Handlungen von uns nicht durch bewusstes Denken gesteuert, sondern sie reagieren reflexhaft aus den Erinnerungen und Gewohnheiten des Unterbewusstseins, das nur in der Vergangenheit und in der Gegenwart arbeiten kann, aber niemals in die Zukunft. Wohingegen das bewusste Denken hilft uns nachzudenken und etwas zu prüfen, ob es tatsächlich nur so gehen kann. Aber um bewusstes Denken durchzuführen, braucht es Zeit und eine räumliche Orientierung. Die gute Nachricht ist, diese eben geschilderten Auswirkungen, oftmals erst beim Erwachsenen hervorkommend, es sind ja wie Fremdprogrammierungen, sie sind veränderbar. Zum Beispiel in einem EMDR-Prozess. E steht für Augen, M für Bewegung, D für Desensibilisierung, also Reduzierung der Belastbarkeit, und R für Prozessieren, das heißt, aus dem Negativen wird etwas Neues hineingelegt, und zwar neue neuronale Verknüpfungen. Der Zuhörer erinnert sich vielleicht an mein Bild von dem Faden und dem Seil. Und bei dieser Arbeit werden die negativen Botschaften vom Belastungswerk im Gehirn mit positiven Botschaften, also dem Ressourcennetzwerk, bipolar konfrontiert. Das heißt, abwechselnd wird das Belastungsnetzwerk angesprochen im emotionalen Zentrum des Gehirns und das Ressourcennetzwerk, wo all die guten Dinge drin sind, die Lösungen, unsere Erfolge und unsere Möglichkeiten und unsere Kreativität und so vieles, was uns hilft, dass das Leben gelingt. Und diese Ansprache dieser beiden Netzwerke kann entweder, so hat es angefangen, als EMDR entdeckt wurde und entwickelt in den Ende der 80er Jahre in USA von Frau Shapiro, entweder wird es mit geleiteten Augenbewegungen durchgeführt, bei denen der Patient den Kopf unbeweglich lässt, während der Therapeut, der vor ihm, aber seitlich vor ihm sitzt. Man nennt das Schiffe, die sich nachts begegnen, damit der Patient nicht den Therapeuten oder die Therapeutin anschauen muss, sondern nur seine Hand, die er in vorher abgeklärter Geschwindigkeit vor den Augen des Patienten von links nach rechts und wieder zurück bewegt. Nochmal, diese Bewegungen, den folgt er nur mit seinen Augen, nicht mit dem Kopf. Daher der Name EMDR. Ich wiederhole, E steht für Augen, also aus dem Englischen, I, M für Move, Bewegung, D für Desensibilisierung, also Herabsenken der erlebten und gefühlten Belastung, und R für Reprozessieren, das heißt Wiederherstellung von unterbrochenen Verbindungen und negative Überzeugungen verändern in positive. Wichtig dabei ist zu verstehen, sowohl das negative Belastungsmaterial wie auch die positiv angelegten Ressourcen bestehen im Kern immer aus Emotionen, nie aus Kognition. Das heißt, diese Arbeit der Traumabearbeitung ist eine emotionale Arbeit, keine verstandesgemäße Arbeit. Und sie geht sehr tief. Das darf ich aus vielen, vielen Gesprächen bezeugen. Bin jedes Mal überrascht, was da alles möglich ist. Also arbeitet EMDR mit dem emotionalen Zentrum im Gehirn und nicht mit dem Verstand. Und hier werden auch negative Überzeugungen in positive geändert. Das heißt, dem gelingenden Leben mit guten Lösungen zugewandte Überzeugungen. Wichtig zu verstehen ist auch, nur was fokussierbar ist, also genau zu benennen und dann im Hier und Jetzt angesprochen wird, ist heilbar. Was die Augenbewegungen angeht, die wir hier bei vollem Bewusstsein am helllichten Tag machen, die passieren normalerweise nachts bei dir während der Tiefschlafphase und du denkst, alles im Körper ist ruhig, aber die Augen bewegen sich permanent von links nach rechts und wieder zurück, um die Ereignisse des Tages in Balance wieder aufzuarbeiten. Das heißt, den Ärger, mit dem du vielleicht abends eingeschlafen bist, wenn du eine solche Tiefschlafphase erreichen kannst, der ist morgens größtenteils verflogen. Das passiert genau durch diese Berührung der Augenbewegung in diesen beiden Zentren. Hört sich vielleicht etwas witzig an, funktioniert aber nachweislich mit über 6000 Studien, ist EMDR weltweit eine der am meisten untersuchtesten und bestwirksamsten Mittel, um Traumatisierungen aufzulösen. Aber wie das in unserem Kassensystem üblich ist, zahlen die Kassen nicht das, was funktioniert, sondern es wird immer noch abgehoben auf Tiefenpsychologie und kognitive Verhaltenstherapie. Das möchte ich jetzt nicht kommentieren. Das heißt, während dieser Phase nachts ist dein Körper in Ruhe, aber die Augen bewegen sich, das haben wir ja gesagt. Und deswegen sind wir morgens nicht mehr so ärgerlich, wie wir vielleicht abends ins Bett gegangen sind. Damit diese Verarbeitung in der Tiefschlafphase überhaupt möglich ist, muss es möglich sein, dass der Mensch eine Tiefschlafphase erreicht. Traumatisierte Menschen leiden aber oft darunter, dass sie diese Tiefschlafphase gar nicht haben und damit auch die belastenden Ereignisse eines jeden Tages eben sich nicht wieder in Balance verändern lassen. Das heißt, die Ereignisse bleiben so schlimm, wie sie waren. Das ist ziemlich mühsam und erschöpfend, denn es wird ja damit keine Entlastung erlebt. Und genau hier setzt EMDR in der Therapie an. Wir machen das am Tag mit geöffneten Augen, was vielleicht ein traumatisierter Mensch, der keine Tiefschlafphase hat, in der Nacht gar nicht erreichen kann. Das ist mit einer der positiven Wirkungen dieser Methode. In den letzten Jahren erlebe ich allerdings, dass die meisten Menschen, denn es gibt noch eine alternative Methode, die auch sehr stark angewandt wird, statt der Augenbewegungen, also wo die Menschen, die mir gegenüber sitzen, meiner sich bewegenden Hand folgen, dass oft das Problem haben, dass sie sich dann nicht so richtig konzentrieren können. Und wenn einer eine Augenerkrankung hat oder ganz dicke Brillengläser braucht, dann ist es für diesen Menschen oft auch gar nicht so einfach. Da nehmen wir dann die Pads zur Hilfe. Das müssen Sie sich so vorstellen. Sie kriegen zwei kleine Kunststoffteile in die Hand, die mit einem Kabel an einem Kästchen verbunden sind. Da kommt kein Strom raus, sondern nur Vibrationen. Und das Einzige, was ich an dem Kästchen machen kann, ist, ich kann die Stärke der Vibrationen, so wie sie derjenige, der die Pads in der Hand hält, spürt, stärker oder schwächer stellen. Und ich kann die Geschwindigkeit, in der diese wechselweisen Auswirkungen stattfinden, kann ich auch einstellen. Das wird vorher geprüft, so wie es für den Patienten am angenehmsten ist. Und genau wie bei den Augenbewegungen werden hier die beiden Zentren Belastung und Ressource über das emotionale Zentrum im Gehirn bilateral, also wechselweise, konfrontierend angesprochen. Konfrontierend heißt, diese beiden Zentren werden vereinfacht ausgedrückt aufgefordert, sich damit zu beschäftigen. Und sie lösen damit auch den Veränderungsprozess aus. Hier werden tief verborgene Erinnerungen ins bewusste Denken geholt und führen so zum Selbstheilungsprozess, den ich als Therapeut nur begleite, indem ich alle Assoziationen, die in diesem Prozess im Patienten aufsteigen, aufschreibe und manchmal ausgesprochen wiederhole, bis dass die Veränderungen Stück für Stück die Belastung, mit der wir in den Prozess eingestiegen sind, in eine geringere Belastung verändern. Im Idealfall fast auf Null, aber das ist nicht unbedingt immer erreichbar und auch nicht das wichtigste Kriterium. Und am Schluss angekommen, wird die neue Wahrnehmung in Form einer positiven Konzentration in dieser Arbeit mit positiv EMDR verstärkt und verankert, damit er diese neue Kraft, diesen neuen Gedanken und damit diese neuronale Verknüpfung, die jetzt so ein, sagen wir mal, dreifacher Fadenstärke entspricht, durch seine täglichen Übungen zu Hause zu einem dicken Seil werden und damit immer wirksamer. Dazu kommt, dass der zuletzt im Patient sich herausgebildete heilsame Satz wird von ihm oder ihr selbst auf eine kleine Karte in der Wahl seiner Farbe und mit seiner Handschrift aufgeschrieben und mitgenommen. Diesen Satz, das sind seine Hausaufgaben oder seine Übungen, verstärkt er in den nächsten Tagen mit bilateraler Konfrontation, so wie eben beschrieben, selbst zu Hause, damit sie in seinem Ressourcenzentrum jederzeit abrufbar eine große Kraft bekommen und ihm helfen, diesen neuen Weg beschreiten können und ihn lebendig zu halten. Was für den jeweiligen Patienten oder der Patientin am wirksamsten ist, ob Augenbewegungen oder stehend mit den Pads, wird genauso wie die Auswahl einer der drei Möglichkeiten an bilateraler Konfrontation, um sich zu Hause selber damit beschäftigen zu können, zu Beginn der Behandlung mit ihm ausgetestet. Immer entscheidet der Patient selbst über die Mittel, die zum Einsatz kommen, weil es geht danach, etwas herauszufinden, was ihm oder ihr gut tut. Dabei spielt die Meinung des Therapeuten überhaupt keine Rolle. Am Beginn eines solchen Prozesses wird als erstes ein emotional stark belastendes Ereignis vom Patienten mitgebracht, das sich in einem dysfunktionalen Satz ausdrückt. Das heißt, er spürt das emotional in seinem Leben immer wieder, zum Beispiel, ich bin nicht gut genug oder mich kann man nicht lieben oder ähnliches. Zu Beginn unserer Arbeit wird er aufgefordert, diesen belastenden, dysfunktionalen Satz, der etwas beschreibt, was er fühlt, wo sein Kopf aber weiß, dass das nicht stimmt, in sich nachzuspüren und ihm in seiner Stärke auf einer Skala zwischen 1 und 10 zu bewerten. 10 heißt, ist unerträglich. Die Belastung ist zu hoch, sie scheint ihn zu überschwemmen, die Erinnerungen und alle Gefühle, die damit zusammenhängen. Nur dann, wenn die Intensität der Belastung noch innerhalb des Lernfensters, das heißt maximal 8 bis 9 beträgt, macht es Sinn, diesen Prozess überhaupt zu beginnen. Andernfalls wird dieser Prozess nicht zu einem Ereignis führen, weil die Patientin oder der Patient sich in einem überfordernden Zustand befindet und dem Ganzen nicht folgen kann. Da wirkt dann mehr der reflexhafte Teil des Gehirns anstatt das bewusste Denken. Ist die gefühlte Belastung zu hoch, ist ein Arbeiten am Ereignis daher nicht möglich. Das gilt auch, wenn im Zuge dieser Bearbeitung des Prozesses der Patient plötzlich sehr stark vom Negativen überschwemmt wird. Dann stoppt er selbst diesen Prozess, das üben wir vorher, mit ausgestreckter Hand, also Handzeichen, und Stopp sagen. Dann endet dieser Prozess und mündet in eine Entspannungsübung, damit der Patient nicht überflutet wird. Durch dieses Handzeichen und Stoppsagen erlebt auch der Patient schon seine eigene Selbstwirksamkeit. Das heißt, er hat Einfluss auf alles, was da geschieht. Nur zur Information, auch ich kann während einer solchen Abfolge in den Patienten nichts hineinlegen. Er alleine bestimmt, was, woran, wie intensiv und in welche Richtung dass dieser Prozess läuft, damit er diese Verringerung der Belastung tatsächlich in sich selber, ja, wie soll man sagen, als selbstheilende Wirkung spüren und auch fortsetzen kann. Ein Beispiel möchte ich machen. Name und Ort zum Schutz der Patienten sind natürlich geändert, sodass keine Rückschlüsse möglich sind. Doris, so möchte ich sie nennen, eine junge Frau, ca. 53 Jahre, kommt zu mir zum Erstgespräch. Sie ist sehr vorsichtig. Sie erklärt, dass sie schon in anderen Therapien war, auch schon in einer Klinik, weil sie in ihrer schwierigsten Lebensphase suizidale Gedanken hatte. Man hat ihr da zwar gesagt, dass sie vermutlich eine Traumatisierung erlebt hat, was man einfach hätte feststellen können, aber für deren Bearbeitung fehle der Klinik sowohl die Zeit wie auch die Fachkräfte. Also behandelten sie in der Klinik, wie es auch oftmals heute üblich ist, die Depression und die Schlafstörung und vielleicht noch die suizidalen Gedanken. Nach 6 Wochen, so berichtet Doris, die Symptome sind bei ihr weitestgehend eingedämmt, also die Depression hat sich größtenteils zurückgebildet, die Schlafstörungen sind größtenteils eingedämmt worden und die suizidalen Gedanken sind verschwunden, wird sie als alltagstauglich, ohne aktuelle psychotische Störungen, mit guten Wünschen und dem Hinweis entlassen, sich selbst um eine ambulante Traumatherapie zu kümmern. So ist das im heutigen Gesundheitswesen, aber das gibt es ja auch in anderen Bereichen. Und man sagt ja noch, die Plätze seien allerdings rar und bis zum Erstgespräch könne es durchaus 6 bis 8 Monate dauern. Da wird dann auch gar nicht mehr Rücksicht genommen, ob der Therapeut oder die Therapeutin, der Patient oder die Patientin eine stimmige Chemie entwickeln, sondern dann sind viele Patienten schon dankbar, wenn sie überhaupt einen Termin bei überhaupt irgendjemandem bekommen. Ob das so gut ist, das mag jeder der Zuhörer selbst entscheiden. Doris kommt über meine Internetadresse nach einem Telefongespräch zu mir. Und sie akzeptiert, dass ich eine Privatpraxis habe, also nicht mit der Kasse abrechne. Ihr erster Arbeitsauftrag an mich ist, lernen zu wollen, Grenzen zu setzen, Nein sagen zu können, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Und sie sagt, falls das möglich ist. Ich bestätige ihr, dass das möglich ist. Direkt beim ersten Termin lernt Doris, den Erste-Hilfe-Koffer als erste selbstwirksame Schutzmaßnahme, damit sie selber auch in ihrem Alltag viel Gutes für sich tun kann und Überforderungen entgegenwirken kann, zu üben, um ihn auch alltagstauglich einzusetzen. Wir beginnen mit Teil 1, da heißt es herausfinden, welche der 3 üblichen bilateralen Konfrontationen für sie stimmig ist. Es gibt einmal das vorsichtige, abwechselnde Berühren der Oberschenkel, Oberseiten im Rhythmus, der für den, bleiben wir bei Doris, der für sie angenehm ist. Oder aber dasselbe an der Seite beider Oberschenkel, indem sie mit linkem oder rechter Handfläche behutsam, wechselweise, in dem ihr eigenen Rhythmus dagegen schlägt, wobei Schlagen nicht mit Schlagen zu verwechseln ist, sondern berührt. Wir wollen ja sanft und entsprechend rücksichtsvoll mit uns selber umgehen lernen. Dann gibt es noch das, was auch gerade viele Frauen bevorzugen, das Schmetterlingstappen. Das heißt, bei wechselweise vor der Brust gekreuzten Oberarmen berühren sie mit ihren Handflächen behutsam wechselseitig ihre Oberarme im Rhythmus, der für sie angenehm ist. Das hilft ihr, in Kontakt mit sich selbst zu kommen. Und kann wunderbar auch im Sitzen ausgeführt werden, aber auch im Liegen, wenn man Schlafstörungen hat. Und es hilft später, die neuen erarbeiteten Überzeugungen im emotionalen Ressourcenzentrum des Gehirns als starke, immer stärker werdende neuronale Verknüpfungen. Du erinnerst dich, liebe Zuhörerin, vielleicht an dieses Beispiel Faden und Seil zu verankern. Kommen wir zu Teil 2. Doris erarbeitet sich einen inneren Wohlfühlort, dessen Einrichtung alle 5 Sinne erfasst. hören, sehen, riechen, schmecken, fühlen. Der Abruf und der Einstieg in diesen Wohlfühlort erfolgt mit einem Körperreiz, der ohnehin zu Doris passt und den jeder an ihr kennt. Zum Beispiel Haare zurückwerfen oder Hände zusammenlegen. Da hat jeder so seine eigene Gewohnheit. Und die Gewohnheiten, die wir so haben, die sind unserem Umfeld im Allgemeinen bekannt. Das ist deshalb wichtig, dass wenn sie diesen Körperreiz nutzt, um in ihren Wohlfühlort zu gelangen, dass ein Außenstehender erst gar nicht auf die Idee kommt zu fragen, was machst du denn da? Ja, und so kann sie sich nach Einübung mittels der in Teil 1 gewählten bilateralen Konfrontationsübung jederzeit zurückziehen, um sich etwas Gutes zu tun und giftigem Stress entgegenzuwirken. In dem Wohlfühlort, den sie sich selber in ihrem Ressourcenzentrum angelegt hat, der kann sowohl real sein, also etwas, was es wirklich gibt, wie zum Beispiel eine Lieblingsinsel oder eine Waldlichtung oder ein Felsenstrand, kann aber auch eine Fantasiegestalt haben, zum Beispiel ein Raumschiff, eine Wolke, eine Meereshöhle. Alles diese Dinge dürfen sein, wenn sie dem Patienten oder der Patientin gut tun. Wichtig ist, dass niemand außer Doris ihn kennt. Und sie auch niemandem Zugang verschafft und ihm berichtet, was ihr Wohlfühlort ist und wie es darin aussieht. Das bleibt ein Geheimnis von Doris und mir. Ich als Therapeut muss ihn kennen, um Doris in einer Krisensituation daran erinnern zu können. Wenn möglich, so meine Erfahrung, in diesen Wohlfühlort bitte keine Menschen hineinnehmen, weil es keinen Menschen gibt, der nicht auch enttäuscht. In meinem eigenen Wohlfühlort ist meine Frau, obwohl ich sie bis heute liebe, nicht aufgeführt, da auch wir unsere ganz normalen Auseinandersetzungen haben und ich demzufolge auch nicht in ihrem Wohlfühlort bin. Tiere und Fabelwesen, so sie denn als positiv verstärkend erlebt werden, hingegen sind immer hilfreich. Achtung, wenn Sie jetzt an Teil 1 denken, wo wir erklärt haben, was Dissoziation ist, das hat mit Dissoziation nichts zu tun. Denn dieser Vorgang läuft bei vollem Bewusstsein ab. Kommen wir jetzt zu Teil 3. Das nennt sich Screening. Screening, das bedeutet, Doris übt mit einer imaginären Fernbedienung belastende Ereignisse oder unangenehme, zum Beispiel dominante Personen, auf Briefmarkengröße zu verkleinern, wie man das ja auch im Computer oder Fernsehen kann. Dieses kleine Bild, gedanklich mit Angabe von Ort und Zeit, wo diese vielleicht schreckliche Begebenheit oder dominante Begegnung zwischen Chef und Angestellten stattgefunden hat, wird auf ebenfalls eine imaginäre DVD übertragen und beschriftet, und so wird dieses Konstrukt in einem Tresor sicher abgelegt. Zum Tresor später mehr. Der Sinn besteht darin, dass das Ereignis, bleiben wir mal bei dem dominanten Verhalten des Vorgesetzten, nicht mehr verdrängt werden muss, um alltagstauglich bleiben zu können, sondern bewusst erinnerbar und bearbeitbar im Hippocampus unseres Gehirns jederzeit abrufbar archiviert wird. Man kann sich das vorstellen wie so ein Aktenordner, der im Regal steht und jederzeit zur Bearbeitung des Vorganges, zum Beispiel Auseinandersetzung mit Herrn Meier am 12. Januar, herausgenommen und dann bearbeitet werden kann, wenn der Patient oder die Patientin sagt, so, diesem Vorgang möchte ich mich widmen, um in Zukunft besser damit umgehen zu können und mich auch vor dominanten Menschen zu schützen und mich zu verteidigen und nicht einfach hilflos mich dem aussetzen lassen muss. Das hat den riesen Vorteil, wenn ich das so erinnerbar abspeichere, das Gehirn muss keine Energie mehr aufbringen, um das unangenehme Ereignis zu verdrängen, damit es nicht im ungünstigen Moment wieder hochkommt. Das bedeutet Energie und Stressersparnis. Und diese Energie, die ich sonst brauche, um das Ereignis zu verdrängen, die kann ich stattdessen für mein Leben gebrauchen. Und da ist sie für besser untergebracht. Kommen wir zu Teil 4. Ein Tresor finden. Der Begriff Tresor bedeutet lediglich, dass es auch ein imaginärer Ort ist, ein Raum, eine Höhle oder Wolke 7, was immer dem Betreffenden dafür passend erscheint. Wichtig ist nur, dass er da alles so sicher deponieren kann, zum Beispiel die DVD mit der Auseinandersetzung von Herrn Meyer am 12. Januar, dass niemand, aber auch wirklich niemand, außer Doris selbst dazu Zugang hat. Ob du, liebe Zuhörerin, dir das vorstellen kannst oder nicht, das lässt sich sogar wissenschaftlich beweisen. Das Gehirn weiß genau, ob es die Energie aufwenden muss, um Belastendes zu verdrängen oder um es erinnerbar abzuspeichern. So dumm ist unser Gehirn nun wieder nicht. Doris hat danach 2 Wochen Zeit, von dem, was wir gelernt haben, bis wir uns wiedersehen, diese Selbstschutzmaßnahmen bis zur Selbstwirksamkeit, das heißt, dass sie das selber alles abrufen kann, zu trainieren. Es gab schon mal manchen stressgeplagten Menschen, der vor mir saß und sagte, für sowas habe ich keine Zeit, ich bin den ganzen Tag beruflich unterwegs und wenn ich nach Hause komme, dann kommen Mann und Kinder oder wer auch immer, habe ich gar keine Zeit. Dann widerspreche ich und sage, das lasse ich dir nicht durchgehen. Jeder Mensch muss im Laufe eines Tages mindestens 3-mal auf Toilette. Dann machst du die Tür zu, setzt dich auf den Deckel oder von mir aus auch auf die Brille und dann kannst du diese bilateralen Konfrontationen, die du dir ausgesucht hast und dir im Stillen den dazu verbundenen Satz immer wieder verankern. Diese Ausrede ist nicht stimmig. Dann lachen die meisten, weil sie es zugeben müssen. Doris, als sie wiederkommt, sagt, dass es ihr bereits nach einer Woche schon so gut gelungen ist, dass sie das alles jederzeit abrufen kann. Es fühlt sich auch für sie stimmig an. Sie findet, es ist eine gute Übung. Sie erzählt unter anderem, dass sie als Kind schon daran gezweifelt hat, ob sie überhaupt leben darf oder nicht. Und sie fühlt sich auch nicht ganz vollständig. Daher denkt sie seit ihrer eigenen Kindheit über sich selbst, ich bin nicht richtig, mit mir stimmt irgendwas nicht. Alle anderen sind bedeutsam, aber ich nicht. Darüber, wie es wirklich in ihr aussieht, spricht sie aber mit niemandem. Sie hat sich stattdessen ein Außenbild zugelegt, zeigt sich als starke, selbstbewusste Frau. Das gelingt ihr sogar so gut, dass sie auch in großen Gesellschaften positiv auffällt, in Erinnerung bleibt und manche sie sogar für ihr Auftreten beneiden. Wer sie jedoch länger kennt, ihr beim Sprechen nicht nur aufmerksam zuhört, kann in ihren Augen ihre hohe Bereitschaft, sich anzupassen, sehen. Und Doris ist Meisterin darin, sich immer in die zweite Reihe zu stellen und obwohl es in ihr drinnen ganz anders aussieht. Es fällt ihr auch nicht schwer, für Menschen, die ihr wichtig sind, wie eine Löwenmutter zu kämpfen, aber sich selbst zu schützen, Grenzen klar und deutlich unüberhörbar zu formulieren, indem sie einfach sagen könnte, nein, das möchte ich nicht, und zwar ohne sich zu rechtfertigen, und am Ende, wenn man wieder auf sie einredet wie auf ein krankes Huhn, doch wieder nachgibt. Und dann den Zorn, den am Ende dieses Nachgebens eigentlich ihr Gegenüber verdient hätte, weil er auf ihre Worte nicht hört und ihr nicht den Raum gibt, sie auch umzusetzen, weil er sie so respektlos und lange belabert hat, sie dann wieder aufgegeben hat, damit er endlich Ruhe gibt. Diesen Zorn, den richtet sie dann abends, wenn sie alleine zu Hause ist, gegen sich selber. Sie beschimpft sich, warum habe ich nicht und wieso konnte ich und wieso können andere sich schützen und ich nicht und so weiter. Diese Lösung, die sie gewählt hat mit ihrem Außenbild und über Jahrzehnte eingeübt hat, wie sie später herausstellt, hat mindestens 3 Ursachen. Ich möchte nur mal 3 davon aufzählen. Es sind meistens noch andere. Eine dieser Ursachen sind, ihr kleinerer Bruder Janus wurde in der Familie immer vorgezogen. Er musste nie Rechenschaft abgeben für seine Lügen und Manipulationen. Zum Beispiel, wenn er dahin kam, wo Doris ihre Freundin besuchte, um mit ihr zu spielen geklingelt hat und behauptet hat, seine Mutter hätte ihn geschickt, Doris müsse sofort nach Hause kommen, weil die Mutter sie doch brauchte. Jedoch als Doris zu Hause angekommen, ihre Mutter fragte, wozu, antwortete die Mutter, sie habe nichts dergleichen zu ihrem Bruder gesagt, und jetzt kommt das Schreckliche. Aber da sie ja schon mal da sei, könne sie ja mit ihm spielen, weil er, der Arme, hätte ja sonst niemanden. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch sowas auch. Ein zweiter Punkt ist, ob meine Vermutung, dass sie eventuell Missbrauch erlebt hat, konnte zum Zeitpunkt dieser Sendung noch nicht geklärt werden. Sie steht noch offen. Meine Erfahrung ist, wenn Menschen, die sich nicht schützen, hin und wieder den Satz verwenden, das halte ich aus, denn das geht ja auch wieder vorbei, ist dies für mich, aufgrund meiner jahrelangen Erfahrung, schon ein wichtiger Hinweis, dem nachzugehen, wichtig ist, um zu prüfen, ob da nicht tatsächlich ein Missbrauch hinterliegt. Doris ist auch in ständiger Alarmbereitschaft. Das heißt, ihr komplettes zentrales Nervensystem arbeitet immer auf Höchstton, um jede mögliche oder eventuelle oder in gedanklich sich vorgestellte Gefahr hoffentlich rechtzeitig abwenden zu können. Und das kostet enorm viel Kraft. Vertrauen scheint Doris unmöglich. Und sie wünscht sich im Stillen, spricht es aber nie aus, wenn sie anderen Menschen begegnet, bitte tu mir nicht weh. Aber sie traut sich auch nicht, Hilfe zu holen, auch wenn ihr Herz ihr sagt, dass das wichtig wäre. Ein drittes wäre, Doris hat niemanden, der ihr wirklich zuhört. Sie erlebt selten, dass ihre vorsichtigen, meist leise ausgesprochenen Gedanken wertschätzend aufgenommen werden. Weil es wichtig und bedeutsam ist, dass die von ihr erkannte notwendige Veränderung in den vorgeschlagenen Punkten auch umgesetzt wird, so dass sie auch ihre Selbstwirksamkeit hätte erleben können. Sie wird einfach übergangen. Und manchmal hat sie das Gefühl, obwohl sie im Raum ist, dass die anderen sie nicht als in ihrer Gegenwart befindlich wahrnehmen. Dafür gibt sie sich natürlich selbst die Verantwortung und Schuld, und das ist nicht richtig. Diese drei geschilderten Punkte ihres inneren Selbstbildes bestimmen seit Jahrzehnten das, was sie über sich selbst glaubt. Aber das, was sie über sich selbst glaubt, um es klar zu sagen, sind Lügen, die Doris in ihrer dysfunktionalen Überzeugung fremdbestimmen. Es sind starke, sich immer wiederholende neurologische Verknüpfungen im emotionalen Zentrum des Gehirns, die automatisiert wirksam werden, ohne nachzudenken, und die ihr als scheinbar richtige Lösung präsentiert werden. Aber Doris begreift in unserer Bearbeitung, ich bin nicht meine Gedanken. Oder um es mit Viktor Frankl zu sagen, ich muss mir von mir selber nicht alles gefallen lassen. Diesen Satz, bitte, kann man sich gut auf der Zunge nochmal zergehen lassen und drüber nachdenken. Ich wiederhole ihn. Ich muss mir von mir selbst und auch nicht von meinen Gedanken alles gefallen lassen. Dieser Satz gibt Hoffnung, etwas dagegen zu tun. Im EMDR-Assoziationsprozess steigen aus dem Ressourcenzentrum des Gehirns von Doris wie von alleine auf einmal Gedanken auf, die sich als wahr und richtig anfühlen. Ihr wird klar, dass sie niemals wachsen wird, solange sie anderen erlaubt, sie klein zu machen. Und auch dann, wenn sie sich selbst nicht für wertvoll erachtet und somit den ersten Übungsschritt gehen kann, liebevoll mit sich selber umzugehen. Das ist immer der erste Schritt. Und vor allem zu üben, sich selbst zu vertrauen und der eigenen Intuition. Und sich zu sagen, so wie ich bin, bin ich richtig. Ich bin nicht perfekt, wer ist das denn schon? Aber ich bin wertvoll. Und wenn sie dann noch dahin kommt, das war ja der Auftrag, Nein zu sagen. Mein Nein ist ein Ja zu mir selbst. Nicht verhandelbar. Mein Nein bedarf keiner Erklärung, auch keiner Rechtfertigung. denn mein Nein ist ein ganzer Satz, den zwar mein Gegenüber nicht immer verstehen wird, vielleicht will er es ja auch gar nicht verstehen, und auch noch nicht einmal verstehen muss. Aber wenn ich, Doris, dir etwas bedeute und dir wichtig bin, dann reicht es mir, wenn du es akzeptierst. Und ich habe ein Recht, Respekt von dir zu erwarten. Doris hat gelernt, ich lasse mich nicht mehr vor den Karren der anderen spannen, wenn mein Herz zu irgendeiner Anfrage oder Aufgabe keine Zustimmung findet. In weiteren Arbeitsterminen tauchen noch folgende dysfunktionale Gedanken bei Doris auf, die einer Bearbeitung bedürfen. Einer davon heißt, immer wenn ich jemanden liebe, verschwindet diese Person. Oder mein Misstrauen, meine Verletzlichkeit, mein, wie Doris sagt, übergroßer Bedarf an Liebe und Verständnis und somit auch mein Wunsch nach Anerkennung und Bestätigung lassen nicht zu, dass mich jemand lieben kann, so wie ich bin, ohne jede Bedingung. Einfach nur so, weil oder gerade, weil ich so bin. Der Mensch, der mich so liebt, den kann es nicht geben. Auch das ist eine Lüge. Oder, und weil ich mich seit Jahrzehnten selber so sehe, denke ich von mir, ich kann das ja schließlich auch von niemandem erwarten. Also bin ich gezwungen, Kompromiss um Kompromiss zu schließen und mich überall anzupassen, indem ich mich ständig selber belüge und täusche und mich am Ende mit immer weniger zufrieden zu geben, obwohl mein Herz schreit, höre ich nicht auf diese innere Stimme. Das bedeutet, ich bin, ob ich will, wenn sich das nicht ändert, abhängig von den Launen und der Willkür der Menschen, die ich an mein Herz ranlasse. Und dem gilt es unbedingt entgegenzuwirken. Ich sollte niemandem in meinem Leben erlauben, Macht über mich und mein Herz zu bekommen. Das kann sehr gefährlich sein. Vielleicht denkst du jetzt, lieber Zuhörer, liebe Zuhörer, das habe ich auch schon erfahren. Dann wünsche ich mir von dir, dass du beginnst, das zu verändern. Da darf man sich ruhig Hilfe holen. Doris darf und wird lernen, dass es nicht darauf ankommt, den richtigen Lebenspartner zu finden. Und damit diesem Thema sind ja viele unterwegs, in allen Altersgruppen, die sich sagen, ich muss ja nur den richtigen finden, dann kann ich glücklich sein. Und damit endlos viel Zeit auf der Suche nach einem Menschen verbringen, der ihre Bedürfnisse alle zu stillen vermag. Zuerst darf aber Doris erstmal selbst ein Mensch werden, der in Freiheit so verantwortungsvoll lebt, indem sie sich um sich selbst kümmert. Und das geht, indem sie beginnt, liebevoll mit sich selber umzugehen. Und sie sagt, das ist meine Aufgabe, weil ich es in Wirklichkeit schon immer wert war und es schon immer verdient habe. Und selbst herausfinde, was ich für ein gelingendes Leben brauche. Und somit bin ich dann nicht mehr abhängig von anderen Menschen, die mir sagen, was gut, richtig oder am besten sein soll. Ich steige aus dem aus, was bisher die anderen als fremdbestimmt mir als scheinbar richtig vorgegeben haben. Ich höre auf mein Herz und meine Intuition. Denn ich habe ja auch verstanden, dass ich diese anderen Menschen überfordere, wenn ich sie für mein Lebensglück verantwortlich mache. Ich denke nur an diese kitschigen Schlagertexte, du bist die Sonne meines Lebens und ohne dich kann ich nicht sein und so weiter und so weiter. Und wenn sie dann noch dahin kommt, dass sie sich aus Überzeugung sagen kann, wer mich nicht wertschätzt, so wie ich bin, der hat mich nicht verdient. Und ich entscheide, dass ich mit solchen Menschen mein Leben eben nicht teilen muss. Ich schütze mich. Darüber hinaus, so fällt mir auf, hat Doris auch noch nichts gefunden, was ihrem Leben Sinn verleiht. Etwas, das Doris so begeistert, sie spüren lässt, ich habe nicht nur eine Gabe, das Leben schenkt mir auch eine Aufgabe, die zu erfüllen mich lebendig macht, mit Freude und Dankbarkeit erfüllt. Dann darf sie lernen, mir sich selber zu vertrauen, ihre Intuition, andere nennen es auch Bauchgefühl, ernst zu nehmen und sich nicht ständig selbst zu hinterfragen oder sich selbst sogar ständig in Frage zu stellen. Wenn Doris ihre lebenswichtigen Entscheidungen mit Kopf und vor allem Herz trifft, dann wird sie auch selber sicherer werden. Sie braucht keine Angst mehr zu haben, eventuell eine falsche Entscheidung zu treffen, weil sie weiß, alle Entscheidungen sind in den meisten Fällen korrigierbar. Und wenn ich die Buchstaben des Wortes, was so oft angewandt wird, Fehler, hat 6 Buchstaben, anders zusammensetze, wird aus denselben Buchstaben statt einer Anklage ein hoffnungsvolles Wort namens Helfer. Und eins noch dazu, Hoffnung heißt nicht, dass das, was ich angehe, auch wirklich immer nach meinen Wünschen positiv ausgeht. Dann wäre es ja wie eine Versicherung. Nein, hoffnungsvoll handeln heißt, dass das, was ich tue, Sinn macht. Egal wie es ausgeht. Dann habe ich da auch eine Übereinstimmung mit meinem Gewissen, mit meiner Intuition und mit meinem Herzen. Diese eben beschriebenen Veränderungen mit EMDR sind möglich. Sie brauchen Zeit. Die Bearbeitung erfolgt immer nach dem Zwiebelprinzip. Das heißt, Schale für Schale wird abgetragen und durch Neues ersetzt. Dies führt in die Freiheit und ermöglicht Doris, vom Objekt zum Subjekt zu werden. Andere nicht mehr zu brauchen, weil sie sich selbst genug und ihrer bewusst ist und weiß, dass sie selbst dafür sorgen kann, das zu bekommen im Leben, was sie braucht. Ab da entsteht Sinn und Unabhängigkeit. Denn sie spürt, ich will und muss von anderen nichts mehr haben. Aber ich habe sehr viel und das, was ich habe, kann ich aus freiem Herzen verschenken. Das war jetzt sehr viel Stoff, aber ich hoffe, es hat trotzdem zu irgendeinem besseren Verstehen geführt. Damit ist der Vortrag 2 Trauma und EMDR zu Ende. Ich bedanke mich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören und schicke ganz herzliche Grüße von Harald.